Hi zusammen. Bevor wir in die Folge rein starten, die, wie ich euch gleich erklären werde, keine richtige Folge ist, wollte ich euch nochmal genau die eben von mir angesprochene Erklärung bringen. Also was ihr gleich hört, ist wie gesagt keine reguläre Folge der Filmfellers. Das ist eine Aufnahme, die haben Dennis und ich, Ben, mal erstellt, weil wir uns bei einem regionalen offenen Radiosender hier vorgestellt haben. Und wir dachten, oder wir auch Gespräche mit denen hatten, tatsächlich lief das alles auch recht gut. Und wir haben da einfach mal so eine kleine Testsendung für aufgenommen. Diese hat es dann leider aber nicht in das Programm geschafft. Das kann man jetzt natürlich auch ein bisschen bedauern, aber letztlich war das okay. Wir hatten trotzdem einen ganz guten Austausch mit denen. Aber dadurch, dass wir die Folge jetzt hier so rumliegen hatten, dass sie jetzt auch schon ein bisschen älter ist und wir tatsächlich für den heutigen Montag, ihr wisst, alle 2 Wochen montags kommt eine neue Folge der Filmfellers, keine Folge geschafft haben. Wir haben keinen Dreier geschafft mit Alex, Dennis und mir. Wir haben keinen Zweier geschafft in irgendeiner Konstellation. Und tatsächlich haben wir auch kein Solo, keiner von uns drei jetzt irgendwie in den letzten Tagen hinbekommen. Natürlich hätte man das jetzt auch einfach durchlaufen lassen können ohne eine Folge. Aber wir dachten uns, oder ich dachte mir in dem Fall jetzt, wir haben die ja noch auf Halde. Und deswegen würde ich die jetzt einfach mal hier für euch zur Verfügung stellen, mit dem kleinen Hinweis. Ich habe den Namen des Radiosenders rausgenommen. Das werdet ihr mal hören, da wird dann immer so kurz ausgesetzt oder ein Piepen drüber legen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es gleich machen werde. Aber ich habe den Namen rausgenommen. Es ist einfach nur, es muss ja da nicht sein, dass das dann alles so öffentlich ist, aber. Und ihr werdet vielleicht auch merken, Dennis und ich, wir waren auch noch am Anfang ein bisschen sehr hüftsteif. Anders als bei so anderen Filmfellers-Folgen, wo wir einfach immer ein bisschen ohne Plan, ohne Peil so durcheinander reden. Wahrscheinlich waren wir hier ein bisschen nervös, weil das hier einen etwas offizielleren Rahmen war. Aber am Ende wird es dann auch wieder ein bisschen besser. Und wie gesagt, die Folge ist nicht so ernst zu nehmen. Die war damals halt nur so eine Testaufnahme. Aber ihr könnt ja mal reinhören und uns vielleicht auch ein Feedback geben. Dennis wird sich freuen, wenn ich das jetzt sage. Auch wir haben einen Instagram-Kanal, da könnt ihr jetzt gerne ein Feedback geben, wie euch denn das damals so gefallen hat und ob ihr das hättet auch gerne auf irgendeinem offenen Radiosender hören wollen. So, und dann viel Spaß mit der Testaufnahme. Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. Normalerweise könnt ihr es überall da hören, wo es Podcasts gibt, aber heute bei. Seid gegrüßt.
Wir sind mein Kollege, den ihr gerade schon gehört habt, Dennis.
Und mein guter alter Freund Ben.
Und wir nehmen euch heute in dieser Ausgabe ein bisschen mit. Wir dachten, wenn es die Filmfellers im Radio zu hören gibt, was könnte sich als Thema besser anbieten, als ein bisschen die Vereinigung zwischen Film und Musik zu besprechen? Und Dennis und ich, wir haben uns einfach mal heute zum Thema gesetzt für diese Folge. Wir schauen uns an oder wir gucken auf Filme, auf bestimmte Szenen, auf bestimmte Lieder, vielleicht auch popkulturell.
Schöne alte Klassiker.
Klassiker, Popsongs, wie auch immer, die uns an gewisse Szenen in gewissen Filmen erinnern. Und dazu haben wir beide einige Filme mitgebracht, über die wir heute ein bisschen mal tiefergehend reden wollen. Einfach, was diese Filme, was diese Szenen, was dann auch diese Lieder in uns auslösen und was es in uns auslöst, wenn wir diese Lieder unabhängig von diesen Filmen irgendwo hören und an welche Szenen wir dann genau denken müssen. Und das haben wir uns für diese Folge hier so ein bisschen als Ziel gesetzt. Und wenn Dennis, du nichts dagegen hast, würde ich einfach mal beginnen.
Sehr, sehr gerne.
Und ich habe einfach mal als ersten Film einen Klassiker heute im Programm. Und zwar nämlich die Reifeprüfung im Original The Graduate von Mike Nichols aus dem Jahr 1968. Und ich meine, wer von dem Film schon mal was gehört hat oder wer den Film auch schon mal gesehen hat, der weiß natürlich, dass der Film gespickt ist mit Songs vom legendären Folk-Duo Simon und Garfunkel. Allein schon der Song Mrs. Robinson, der ja wirklich so auf den Film, auf die Story, auf den Film anspielt.
Aber vielen ist vor allen Dingen ein anderer Song, auch aus dem Soundtrack, sehr gut im Gedächtnis geblieben, weil sie ihn auch mit einer speziellen Szene verbinden, und zwar geht es um The Sound of Silence. Und ich meine, man kennt The Sound of Silence auch in anderen Versionen, beispielsweise auch von der Metalband Disturbed. Na, auf jeden Fall, aber tatsächlich, es ist auch ein Thema, das sich durch den Film zieht, genau wie das Musikthema von Mrs. Robinson, aber es kulminiert natürlich in der Abschlussszene, in welcher der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur, gespielt von Dustin Hoffman,
ein wahnsinnig jungen Dustin Hoffman,
dem wahnsinnig jungen Dustin Hoffman, du sagst es, im Bus hinten sitzt, gemeinsam mit der Schauspielerin Catherine Ross, genau, und ihrer Elaine Robinson, oder ihrer Figur Elaine Robinson, nicht der namensgebenden Miss Robinson, denn das ist ihre Mutter. Wahrscheinlich. Also man kann es natürlich auch anders auslegen. Aber es ist natürlich einfach diese Szene, diese Leere. Oder im Endeffekt, jeder hat sich das doch gefragt, was passiert jetzt? Es wird, macht ja auch zu keinem... Ich weiß nicht, Spoilern ist nicht doof eigentlich, oder?
Ich glaube, ein Film, der gefühlt 100 Jahre alt ist, kannst du nicht mehr spoilern. Leg einfach los.
Ah, okay. Genau, das geht natürlich um die Abschlussszene in die Reifeprüfung, in der dann halt Elaine und Benjamin, witzigerweise, den Namen kenne ich, gemeinsam hinten im Bus sitzen, dieses Lied ertönt und sie einfach mit leerem Gesichtsausdruck wegfahren. Und ich glaube, jeder hat sich, wenn er diese Szene gesehen hat, auch schon gefragt, so, was passiert jetzt? Bleiben die zusammen? Bleiben die es nicht? Was kommt? Was kommt für unsere Figuren? Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen die Symbolik des Liedes, die mit der Zeile beginnt, Hello Darkness, my old friend, die das ja auch dann schon so ein bisschen einfach so widerspiegelt, weil jetzt stehen sie halt einfach so gesehen ein bisschen vor dem Nichts, weil sie das ja auch alles auch ein bisschen aufgegeben haben. Sie ihre eigentlich geplante Hochzeit und er eigentlich alles andere in seinem Leben bis dato. Wovon es bei ihm nicht so viel war, weil er generell in seiner Tauge nichts war. Und aber es ist ja auch wirklich so, wenn man diese Szene sieht, man hat nicht das Gefühl, dass es für die beiden eine große, rosige Zukunft geht. Das ist es, diese Leere, die Klänge von The Sound of Silence direkt zu Anfang klar machen mit diesem der Textzeile Hello Darkness, my old friend, die spiegeln das einfach ganz gut wider. Und es ist einfach eine Szene, die sich so ein bisschen, bin ich persönlich der Meinung, vielleicht in der heutigen Generation nicht mehr so sehr wie vielleicht noch in Generationen davor, einfach auch so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat.
Also für mich ist dieser, ich glaube auch ganz viel, für viele andere da draußen, ist dieser Film absoluter Kult. Viele ikonische Szenen, natürlich diese Endsequenz, von der du erzählt hast, wurde auch schon öfters mal parodiert in weiteren Serien, Filmen, hast du nicht gesehen. Für mich ist ein bisschen mehr in diesem Film natürlich Miss Robinson als das Lied, was ich da ein bisschen mehr feiere. Und dafür, dass dieser Film so wahnsinnig alt ist, finde ich ihn auch wieder so ein bisschen aktuell, weil halt Benjamin da wieder zurück zu seinen Eltern kommt und er wird von allen gefragt, von wegen, ja, was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Und er da eigentlich so da rumsteht und eigentlich gar nichts weiß, mit seiner Zukunft wirklich anzufangen. Und ich finde das so ein bisschen smart, dass es jetzt irgendwie in der ganzen Generationsding jetzt irgendwie auch so ein bisschen den einen oder andere erwischt, von wegen, okay, was mache ich jetzt? Also ich könnte den Film jetzt heute nochmal reinziehen und er ist für mich dann dadurch so ein bisschen zeitlos geblieben. Und diese Endsequenz, die du dann ja, dieser Song, der so einprägsam ist und wo du das auch so schön beschrieben hast, diese beiden leere Blicke, das ist auch so wunderschön irgendwie. Die gucken da einfach, es ist beides, eine tiefe Zufriedenheit. Also ich sehe darin was anderes. Ich sehe da vorwiegend nicht so wegen, okay, was läuft denn jetzt? Kommt jetzt der böse, blöde Alltag? Ich sehe einfach so eine tiefe Entspannung in diese beiden Gesichtern, wenn ich die Szene jetzt von meinem geistlichen Auge wieder abspulen lasse.
Aber ich glaube, das ist ja das Schöne, dass jeder das auch so ein bisschen auslegen kann. Und ich glaube, darauf liegt es das ja auch an.
Jeder hat seine reine Interpretation. Und meine Interpretation ist da irgendwie von wegen einfach tiefenentspannt, chill mal jetzt einfach, chill mal weiter, Ben, alles klar. Und wir fahren jetzt einfach mal irgendwo hin dann. Ich finde die Szene wunderschön und ich glaube auch, dass ganz viele die Szene, besonders auch noch die Szene davor in der Kirche noch kennen, ohne dass sie den Film gesehen haben.
Natürlich, wir beide sind auch groß geworden, auch mit, ich sage es mal, so vielen Serien, die diese Filme auch aus der Ära parodiert haben. Und seien es nur die ersten Staffeln der Simpsons gewesen, wo alleine auch die Reifeprüfung des häufiger zitiert wurde, referenziert wurde. Und das sind natürlich auch einfach so Sachen, die sind da vielleicht in unserer Generation geläufiger als vielleicht in anderen, aber sind auf jeden Fall einfach da.
Meine Frage noch bei diesem Film ist, wie viele Cocktailpartys haben die so mal geschmissen? Das finde ich immer ganz smart bei diesem Film aus den 60ern, dass sie da immer ganz schnieke Cocktailpartys da geschmissen haben und selber gerne da Gast sein würde. Netten Anzug und dann hat man da seinen kleinen Manhattan oder sonst was, was man da gerne schlürft.
Schön mit dem Schirmchen drin.
Ja, was da immer so getrunken wird.
Gibt es denn in deinem ersten Film auch kleine Cocktailschirmchen?
In meinem nächsten Film, da gibt es sehr viele Cocktailschirmchen. Da gibt es sehr viel Alkohol, sehr viel Drogen und sehr viel Gewalt. Denn mein Film ist leider nicht so smart und schön wie dein Film. Denn mein Film, den ich hier reinbringe, ist Bad Lieutenant von 1992 von Abel Ferreira. Der namensgebende Polizist, der Bad Lieutenant, gespielt von Harvey Keitel, spielt einen alkoholabhängigen, drogensüchtigen, spielsüchtigen Polizisten halt in New York. Und das ist so ein bisschen der rote Faden. Es geht halt um ihn als Charaktere, seine Zerrissenheit, seine Problematik, die ich ja jetzt aufgezählt habe. Die Spielsucht vor allen Dingen ist vor allen Dingen der rote Faden darin, dass er sich immer weiter in diesem Strudeln von Abbau, inneren, äußeren sogar Zerfall hinabgezogen wird. Weil ganz kurz zur Story hin, der Polizist, dadurch, dass er drogensüchtig ist, wird auch bei der einen oder anderen Polizeiaktion bedient er sich an den Drogen und der halt seinen Job nicht wirklich so ausleben sollte, ausführt, wie es ein wahrer Polizist eigentlich tun sollte. Und er halt nebenbei in seinem Privatleben auf ein Baseballspiel setzt. Das ist die Mets gegen die Dodgers war es, glaube ich. Er seine erste Wette dort verliert und immer weiter halt seinen Einsatz verdoppelt, um aus diesen Spielschulden rauszukommen, was aber in den ersten Momenten halt nicht funktioniert. Des Weiteren sieht man halt auch im zweiten Storypart in diesem Film, wie eine Nonne brutal von zwei Männern vergewaltigt wird. Er im Laufe des Films auf diese Nonne trifft. Und das erwähne ich deswegen, weil man einmal ihn hat als Böse. Er ist kein Sympath, wenn man den Film guckt. Er hat das Wort Antiheld, hätte sogar noch viel zu viel Sympathie, als wenn man diese Person, was man für diese Person empfinden würde. Und dann hat man diese Nonne, die natürlich, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass die Nonne die Heilige ist, die immer alles vergibt. Und er dann dadurch, seine Zerrissenheit irgendwie dann in sich findet, weil er darüber nicht klarkommt, wie die Nonne zu all diesen Sachen steht. Er hat seine gerade Linie, die er da fährt und er dann auf diese Person trifft, die das Opfer ist und eine ganz andere Sichtweise auf das Leben hat. Und diese Zerrissenheit, die er in sich trägt, man sieht es durch Gefühlsausbrüchen, wie er zwischen Drogenexzessen zusammenfällt, und man wirklich sieht, okay, dieser Mensch leidet richtig, der hat richtige Probleme, wird der Song gespielt Bleaching My Love von Johnny Ace, ein Song von 1955. Von daher, dass wir noch ein bisschen jung sind, kennt man dieses Lied nicht. Und ich kenne dieses Lied halt nur aus Filmen. Ich komme gleich noch dazu, ein bisschen mehr zu erklären. Und dieses Lied wird immer wieder in diesem Film, ich glaube, es kommt 3 oder 4 Mal vor. Und immer wieder kommt es drin vor, wenn unsere Hauptcharaktere, der Battle Tenet, halt fast vom endgültigen Nervenzusammenbruch steht. Und dadurch habe ich diesen Film jetzt in dieser Episode mit reingebracht, weil das halt, der Film ist nicht schön anzusehen. Er ist dreckig, rau. Ich habe noch nie so einer der rauesten Filme, die ich gesehen habe. Und dieses Lied, wenn ihr das Lied kennt, ist es ja komplett das Gegenteil. Es ist ein wunderschöner Song, so ein typischer 50er-Jahres-Song. Und der übertrifft halt immer alles. Diese ganze Szenerie wird überspielt von diesem Lied. Man hat einerseits dieses schöne Lied und dann sieht man ihn als wirklich emotionales Wrack, dieses kleine Häufchen Elend, was man da sieht. Und man denkt sich so, ja, er hat es auch eigentlich verdient. Und deswegen habe ich diesen Film mit reingebracht. Ich mache das nicht so ganz so sehr wie bei einer Reifeprüfung, weil ich mir denke, okay, vielleicht hat der eine oder die andere den Film noch nicht gesehen. Bad Lieutenant, wer auf ein bisschen härteren Stuff steht, kann diesen Film sich mal gönnen. Vor allem, weil Harvey Keitel mitspielt. Und lustiger Sidefact ist ja, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, ey, du hast diesen Song doch schon mal in einem anderen Film gesehen, wo er dich auch gecatcht hat. Und das ist nichts weiter als Hexenkessel Mean Streets von 1973 von Martin Scorsese. Und da spielt ja, wie man hoffentlich weiß, auch Harvey Keitel mit. Dort wird der Song allerdings nur einmal gespielt. Und da sind auch andere Lieder, die einem mich zumindest mehr gepackt haben. Aber bei Bad Lieutenant, Pledging My Love, er trägt mit. Dieser Song darf in diesem Film nicht fehlen, meiner Meinung nach. Trauriger Fakt dazu würde ich noch euch auch nochmal mitgeben. Johnny Ace, ich weiß nicht, Benny, hast du von dem Mann gehört? Kennst du ihn?
Nein, der Künstler ist mir tatsächlich gänzlich unbekannt.
Ja. Dann eine Geschichte zu ihm. Er ist früh verstorben. Und zwar hat er sich mal bei einem Auftritt in Houston, waren die da halt in ihrer typischen Umkleidekabine, er hat da viel getrunken und hat mit einem Revolver gespielt, hat eine Patrone eingelegt und so eine Art russisches Roulette gespielt, hat auf die dort Anwesenden gezielt und einer von denen meinte, ja, dann zieh mal auf dich selber, und er zielte auf seine Schläfe und da löste sich dummerweise, traurigerweise ein Schuss und er lag dann später dann auch den Verletzungen im Krankenhaus. Das war auch genau dann, als dann Pledging My Love rauskam, und wie es halt so ist, wenn ein Musiker stirbt, durch tragische Weise noch, dann wird dann das nächste Lied immer wieder ein Hit. Er ist dann halt in Medien drinne, er ist im Gespräch, und dann war es somit war dann danach ein ziemlicher Erfolg. Er hat es leider nicht mehr mitbekommen. Das war mein erster Film in dieser Episode. Pledging My Love.
Ja, dann hat ja deine Geschichte mit Pledging My Love auch kein so gutes Ende gefunden. Und dann kommen wir mal zu einem Doppelschlag, den ich hier noch gerne reinbringen wollte, wo es nämlich auch zweimal um ein nicht so gutes Ende geht. Und ich habe mir dafür jetzt einfach mal so zwei Filme rausgepickt, die beispielhaft dafür stehen. Und zwar mal, wir haben jetzt zwei Filme aus älteren, also die schon älter sind. Ich habe jetzt mal zwei relativ aktuelle Filme reingenommen noch. Und zwar mit Paul Mescal, beide jeweils in der Hauptrolle. Paul Mescal ist mittlerweile, oder in einer der Hauptrollen. Ich finde, Paul Mescal ist mittlerweile einer der interessantesten jungen Schauspieler. Ich habe ihn das erste Mal in Normal People vor ein paar Jahren wahrgenommen. Seitdem hat er ja auch schon eine Oscar-Nominierung und in weiteren großen Filmen mitgespielt, unter anderem Gladiator 2, der jetzt mal abgesehen nicht so die besten Kritiken bekommen hat, aber es ist natürlich schon ein großer Hollywood-Film. Und es geht um zwei seiner Filme, die ich jetzt hier mal exemplarisch rausgenommen habe, weil sie jeweils eine sehr erschütternde Endszene haben. Und in beiden Endszenen wird jeweils ein Lied aus den 80ern gespielt. Und es handelt sich bei beiden Liedern um Lieder, die ich eigentlich gar nicht mehr hören konnte, die ich einfach overplayed fand und die ich auch nicht mehr so gerne gehört habe. Aber die beide für mich durch diese Filme in einem anderen Licht sehe. Und zwar rede ich über die Filme einerseits After Sun und andererseits All of Us Strangers. After Sun von 2022 und All of Us Strangers aus dem letzten Jahr oder auch, ich glaube, 2023 gemacht. Und After Sun sind beides Dramen. After Sun geht um einen jungen Vater, der mit seiner Tochter von seiner geschiedenen Frau oder vielleicht auch von ehemaliger Freundin, das wird nicht so ganz klar, mit der er nie verheiratet war, dann zusammen einen Urlaub macht. Der andere Film, da geht es um eine homosexuelle Beziehung zwischen zwei einsamen Männern in einem Londoner Hochhaus, die aber auch noch durch einen Kniff eine andere Bedeutung bekommt, weil der eine der beiden, der reist dann täglich später zu seinen bereits verstorbenen Eltern. Bereits Verstorbenen, aber er unterhält sich trotzdem noch mit denen über die Beziehung. Und das ist ein bisschen das Gimmick des Films, also ich möchte da jetzt auch nicht drauf näher eingehen, aber das sollte dann jeder, der sich an dem Film Interesse entwickelt, dann selber mal erleben. Und auf jeden Fall, so, und es geht bei beiden, die dann, wie gesagt, beide enden auf einer sehr dramatischen Note, bei After Sun mit dem Lied Under Pressure von David Bowie und Queen, mit dem berühmten Bass-Intro, was das die meisten Leute ja auch kennen, vielleicht dann auch später durch die Ice Ice Baby-Version von Vanilla Ice. Oder dann auch der andere Film, nämlich All of Us Strangers, mit dem Lied The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood, was ja vor allen Dingen früher auch gerne ein oftmals genutztes Weihnachtslied war, tatsächlich.
Ja, die haben doch so ein weihnachtliches Video, oder nicht?
Ja, genau, es gab so ein weihnachtliches Musikvideo dazu. Ich glaube, daher kam dann auch immer so mit so den drei Königen, die drei Könige und so.
Am 6. Januar dann das Christkind beschenkt.
Genau.
Jesus.
Und wie gesagt, und in beiden Filmen, ohne es jetzt großartig zu viel vorwegzunehmen, geht es halt um einen wirklich, im Englischen würde man sagen, devastating Ending. Und während es bei After Sun halt so vor allen Dingen die der Verknüpfungspunkt ist für die Tochter, für Sophie, die im Erwachsenenalter auf dieses Erlebnis mit ihrem Vater zurückblickt, was einerseits liebevoll, aber andererseits auch so ein bisschen durch Trauer durchzogen ist. Und dieses Lied, dieses Pressure Pushing Down on Me, reflektiert so ein bisschen so, dass sie in dem späteren Moment, aber ihr Vater in dem Moment, als sie noch ein Kind war, ein bisschen erdrückt wurden. Und das ist dann so kulminiert in diesem Moment und sie ihn dann auch nochmal sieht. Während in All of Us Strangers es ein offenes Ende aufmacht. Einerseits, wir wissen, für eine Person ist das Ende geschlossen, aber uns wird als Zuschauer nicht ganz bewusst, ist der Film jetzt wirklich so passiert oder passiert das Ende direkt nach einer der ersten Szenen, was ein bisschen offen gehalten wird. Aber das spielt in dem Zusammenhang auch keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob das alles passiert ist oder nicht, weil es ist trotzdem traurig. Auf beide Weisen ist es traurig und deswegen ist The Power of Love in dem Moment, es ist natürlich witzig, weil das Lied natürlich darum geht, wie stark Liebe ist, aber wie sie dann vielleicht in diesem Film nicht genau das erreicht hat, was sie hätte erreichen sollen. Und ja, die Szene ist ein emotionaler Höhepunkt des Films. Der Film hat jetzt nicht so diesen großen Climax, auf den alles zusteuert, wobei es natürlich dann die Szene ein bisschen beinhaltet mit The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood. Aber sie reflektiert so ein bisschen die Reise der Hauptfigur. So einerseits mit den Emotionen, andererseits mit den Erinnerungen, auch was die Eltern angeht, was ich ja schon erwähnt habe. Und ja, es ist ein bisschen ist das die Brücke so zwischen dem persönlichen Kämpfen, die diese Figur auszuüben hat und auch die andere Figur, gespielt von Paul Mescal. Und natürlich auch der Moment der Selbstakzeptanz, in dem es natürlich bei dem Film auch durchaus mehrfach geht, vor allen Dingen in der Beziehung zu den Eltern. Also deswegen, für mich haben beide Lieder, Under Pressure sowohl wie auch The Power of Love, haben einfach durch diese Filme einfach eine Tiefe dazu gewonnen, die sie bei mir nicht mehr hatten. Ich finde vor allen Dingen, Under Pressure geht doch, Under Pressure fand ich noch nicht ganz so, aber ich fand The Power of Love, das war ein Song, den ich mir eigentlich nicht mehr anhören konnte. Der war einfach, ich konnte den nicht mehr hören, den habe ich so viele Jahre lang jemals an Weihnachten auch noch hören müssen. Aber der hat für mich einfach durch diesen Film eine komplett neue Ebene bekommen und ich denke tatsächlich jetzt, wenn ich diesen Song höre, eher an die Szene als an das Video mit den drei Königen. Und deswegen wollte ich diese beiden Filme mit gewissen Szenen, die im Endeffekt für mich altbekannte Lieder in ein komplett neues Licht gerückt haben.
Ich muss jetzt leider sagen, ich habe die beiden Filme noch nicht gesehen. Sie standen auch ehrlich gesagt noch nicht auf meiner Watchlist. Du hast mir so jetzt gerade ein bisschen schmackhaft gemacht mit dem Ende. Für mich hat es sich so ein bisschen jetzt spannend angehört, besonders von All of Us Stranger. Von wegen, höre ich da Zeitebenen raus? Könnte ja da doch ein bisschen was Spannendes an sich tragen. After Sun, mal gucken. Zu den Liedern, also wie gesagt, ich kann leider dazu nichts sagen. Ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht meine Sichtweise zu den Enden mit der Musik dazu geben oder meine Interpretation nachher. Ich kann nur sagen, ja, Under Pressure ist Under Pressure. Hat man immer mal gehört. Das werde ich mir jetzt nicht auf Platte kaufen, weil schon zu oft gehört. Und ist Frankie Goes to Hollywood und The Power of Love und dazu dieses Video, das sind für mich drei Elemente, die nicht in meinem Kosmos reinpassen. Ich weiß nicht, wie die Familie Ben Weihnachten gefeiert haben, ob die sich dann jedes Mal, jeder durfte mal einer der heiligen drei Könige spielen und ihr dann zu Hause The Power of Love nachgespielt habt, beziehungsweise das Musikvideo.
Tatsächlich hatte meine Mutter eine Weihnachts-CD und da waren halt so die üblichen Verdächtigen drauf, sage ich mal. Ich glaube, die hatte ich hier sogar mal als junger Teenager aufgenommen aus dem Radio. Und da war das auf jeden Fall auch dabei. das lief halt jedes Jahr dann wieder.
Ich kann mich dich aber schon so ein bisschen vorstellen als eine der heiligen drei Könige.
Ich habe mal, in irgendeinem Schulstück war ich mal einer der drei Könige.
Ja, siehst du, also habe ich recht. Wer warst du denn?
Nein, das war kein Schulstück. Dennis und ich sind auf dieselbe Schule gegangen. Wir hatten auch dieselben Klassenkameraden. Und in einem Jahr haben wir mit einem Klassenkameraden einen Weihnachtsfilm gedreht. Und ich war Balthasar, einer der drei Könige. In der Weihnachtsgeschichte als Film dargestellt.
Da ist was ganz dunkel jetzt gerade.
Weil ich glaube, du warst auch dabei.
Echt?
Ich glaube ja.
Was habe ich mit meinem Honorar gemacht?
Ich weiß aber auch nicht mehr, in welcher Rolle.
Also, wenn ich...
Doch, ich glaube, du warst aber auch einer der drei Könige. Ich glaube, wir alle drei Filmfellers, wir waren die drei heiligen drei Könige. Wenn ich mich nicht komplett irre.
Ich kann mich jetzt nur an eine Szene erinnern von der Maria. Jetzt ist ganz dunkel. Ja, siehst du, ihr Leute da draußen, jetzt kriegt ihr sogar ein paar private Einblicke von uns vor, ja, mittlerweile über 25 Jahren hören. 25 Jahre ist es her.
Aber wir sind ja auch die Filmfans, drei Jahrzehnte vor der Glotze, und wie sich langsam herausstellt, ist es mittlerweile einfach schon mehr als drei Jahrzehnte.
Sie. Und mein nächster Film ist ja wirklich fast drei Jahrzehnte her. Fast. Das ist nämlich von 1997. Ich habe ein bisschen überlegt und dann dachte ich mir, nein, ich muss diesen Film jetzt hier heute mit reinbringen. Das war einer dieser Filme, warum wir auch Filmfans geworden sind. Es ist das Lied, was ich dann dazu vorstelle, ist auch ein Lied, was wir immer dann zu immer schmettern. Es ist auch dann die Szene, die wir dann wir beide immer wieder zitieren, die wir ab und zu immer mal random in irgendeinem Lebensalltag immer wieder rein zitieren. Und zwar ist es Eitelkeit. Eindeutig meine Lieblingssünde. Und ich rede natürlich von Im Auftrag des Teufels. Wirklich. Damals und ich glaube auch noch heute immer noch einer meiner Lieblingsfilme irgendwie. Ich habe ihn zwar jahrelang jetzt nicht gesehen, aber trotzdem bleibt er noch auf so ein bisschen in meinem Herzen drin. Wer spielt mit? Natürlich Keanu Reeves, Al Pacino und natürlich meine tolle Charlize Theron. Und es spielt natürlich, Benny, du kennst schon meine Antwort, ein vierter Hauptdarsteller mit, der ganz wichtig ist, nämlich die wundervolle Stadt New York. Manhattan, die auch ein wesentlicher, wichtiger Part in diesem Film spielt. Bei Battleton war es übrigens auch in New York. Da hätte ich gerne noch was zum Ende was erzählt, aber das will ich jetzt nicht machen, weil ich ja nicht spoilern wollte. Benny kennt aber die Geschichte. Im Auftrag des Teufels. Ja, ganz kurz zu dieser Story hin, zu dem Film. Ich bin ja noch einer, der den Film auch ein bisschen erklären möchte, ist, man sieht einen Anwalt, gespielt von Keanu Reeves, der halt in irgendeinem Provinzkaff irgendeinen ekligen, schmierigen Lehrer vertritt, der sich wohl im Film kam es gar nicht so gar nicht direkt erklärt, was er gemacht hat. Aber er hat sich einer Schülerin sexuell genähert. Er war wegen dieser Geschichte halt vor Gericht. Und der Film steigt ein in diesem Gerichtsprozess. Er geht kurz, der Anwalt muss eine kurze Pause machen, geht auf die Toilette, ist auch noch ein wichtiger Fakt. Er geht dann auf die Toilette und in dem Moment fällt ihm etwas ein sehr gerissener Trick. Später geht er dann in den Gerichtssaal. Das elfjährige Opfer sitzt dort im Gerichtssaal und ja, in so einem typischen amerikanischen Film, ich weiß gar nicht, kann mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, nimmt er sie halt im Kreuzverhör und verstrickt sie in eine Lüge, wo sie halt ein wenig zusammenbricht. Von der Jury ist sie nicht mehr so glaubhaft und die Klage wird halt dadurch halt abgewiesen. Und dadurch konnte er den Fall gewinnen, der eigentlich nicht zu gewinnen war, hat er gewonnen. Und somit ist ein anderer Anwalt auf ihn aufmerksam geworden. John Milton, gespielt von Al Pacino, der eine Anwaltskanzlei in Manhattan hat und ihm ein Jobangebot macht, das er nicht ablehnen kann. Und somit reist er halt mit seiner Frau Charlize Theron nach New York und kriegt dort ein sagenhaftes Apartment. Eine tolle Kanzlei wird ihm da gezeigt und erarbeitet nun von John Milton. Und im Laufe des Films wird es halt immer, ja, kriegt er immer mehr die Machenschaften, immer mehr so die dunklen Seiten dieser neuen Anwaltskanzlei mit und dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Aber er ist damit eigentlich ganz cool damit, weil er halt alles, was er macht, hat er noch für seine freie Entscheidung. Er konnte zum Beispiel, seine Frau geht es immer wieder schlechter und sein neuer Boss, John Milton, macht ihm das Angebot zu sagen, hör zu, wenn das alles zu viel wird, achte auf deine Familie. Ich möchte nicht, dass deine Ehe zu Bruch geht. Leg den Fall beiseite. Dann sagt er also einen Spruch. Wissen Sie was? Ich habe Angst, wenn ich diesen Fall beiseite lege, dass ich meiner Frau nicht mehr verzeihen kann. Also man merkt schon von wegen, dass er sehr egoistisch wird. Hat man ja gemerkt in dem Satz, den ich eingangs zitiert habe. Tja, und der Film wird dann immer, ja, es kommt auf ein großes Finale zu, von wo ich jetzt gar nicht mehr so viel erzählen möchte, weil ich finde, ich habe schon sehr viel über diesen Film erzählt. Und am Ende fällt halt dieser Satz, Eitelkeit, eindeutig meine Lieblingssünde. Er sagt noch nicht, wer es gesagt hat. Und dann kommt der Song von den Rolling Stones, Paint It Black. Ein sehr alter Song, auch von 1966. Vielleicht habe ich ihn schon, bestimmt habe ich schon vorher gehört, aber in diesem Film, wo dieser Satz fällt und der Film sozusagen auch zu Ende ist, ist wie bei dir, Benny, bei den letzten zwei Filmen, was am Ende dann gespielt wird, hing man dann da und dachte sich so, was habe ich da gesehen? Was für ein super Film war das? Und was für ein Song kommt dann noch? Man hat es ja, wie gesagt, dadurch, dass wir den Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre gehört haben, jetzt hast du ja Rolling Stones, Benny, wir alle da draußen haben jedes Lied zigmal durchgehört. Du hast Internet, oder wenn du Bock auf den Song hast, hast du Spotify oder du hast es irgendwie auf Schallplatte oder auf CD oder sonst was. Damals war es halt ein bisschen schwieriger. Man hatte auch manchmal gar nicht so das Medium, das Lied zu hören. Auf jeden Fall hat man nicht das Internet dafür gehabt. Das gab es damals noch nicht so richtig. Und somit war es halt immer cool, wenn man den Film geguckt hat. Man hat ihn natürlich mehrmals geguckt. War es bei mir zumindest so. Man hat sich sogar aufs Ende gefreut, weil dann das Lied kam. Paint in Black, übrigens auf der Platte Aftermath zu finden. Allerdings nur auf der US-Version. Bei der UK-Version ist stattdessen Mother's Little Helper zu finden. Gibt's, glaube ich, zig Beispiele, wo man Filme guckt. Deswegen war für mich das Thema auch gar nicht mal so oder eigentlich wichtig. Dass es immer Filme gibt, wo auch ein Song kommt, wo man sich sogar auf den Song wirklich freut, weil man den nicht sonst hören kann. Und so war es bei mir bei Painted Black. Klar, Painted Black gab es auch bei zig anderen Filmen. Ich glaube, der wurde sehr oft verwendet, wenn es um den Vietnamkrieg ging. Auf jeden Fall gab es ihn auch bei Full Metal Jacket. Aber im Auftrag des Teufels war es halt für mich am einprägsamsten, dieser Song, diese Szene, dieses Ende. Und ich weiß, Benny, dir ging es genauso. Ich habe geguckt, das wusste ich gar nicht. Regie hat ja Taylor Hackworth geführt, der auch noch Blood in, Blood Out gemacht hat.
Genau, auch so ein 90er-Jahre-Film, der vor allen Dingen für uns im Filmfeld das Grabbein eine große Rolle gespielt hat.
Zumindest für uns zwei, für den dritten Film. Ja, was ich noch zu dem Film sagen kann, ist halt natürlich, wusste ich ehrlich gesagt bis zu dieser Folgevorbereitung noch gar nicht. Schande über mein Haupt. John Milton, also der von Al Pacino gespielt wird, wer mag der wohl sein?
Bei dem Namen des Films?
Ja. Das ist ein Schriftsteller oder Lyriker, der 1667 Paradise Lost verfasst hat, wo es halt darum ging, um diesen Höllensturz, um die Erzengel.
Mhm.
Samael, Iblis und jedenfalls Lucifer. Sei es mir verziehen, ich kenne mich in Bibelgeschichten nicht aus. Wie gesagt, Frankie Goes to Hollywood, da weiß ich noch ein bisschen was Bescheid. Die Heiligen drei Könige, die da zum Jesuskind da gehen. Aber auch nur durch das Musikvideo. Aber wenn man den Titel schon ein bisschen hört, kann man sich das auch ein bisschen zusammenreimen, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Was ich nicht glaube. Ich glaube, die meisten haben ihn da draußen schon gesehen. Des Weiteren, nicht nur diese Szene, natürlich alles, was in dem Film gezeigt wird, finde ich spannend. Ich finde es spannend, wie die beiden, also Keanu Reeves und Al Pacino, durch New York schlendrieren und mir ist doch einprägsam, wie sie da im Underground fahren und sagen, hier, bleib inkognito, wir müssen nach Chinatown. Da ist ein Hühnchen, das spielt TikTok und es verliert nie. Da hast du natürlich auch einen Al Pacino, der natürlich in diese Rolle wieder aufgeht, wie, ja, der erinnert mich so ein bisschen darin auch wie mein Duft der Frauen. Er ist sehr präsent in diesem Film, sehr aufbrausend. Diese Augen, die aus ihm herausstechen. Ein typischer Pacino in diesem Film. Und die ganzen anderen Fälle, die nebenbei gezeigt werden, oder die neuen Hauptfälle, die er da bekommt, sämtliche andere Schauspieler, die auch da mitspielen, Jeffrey Jones zum Beispiel. Ich finde diesen Film für einen 90er-Jahre-Film, von vorne bis nach hinten, ist er für mich unterhaltsam. Jedes Bild, jede Sequenz ist für mich irgendwie spannend. Und auch das Setting, das Gebäude, die Apartments, alles hat was, ganz viel zu entdecken. Tolle Story. Wie ist deine Meinung? Was hast du noch zu sagen zu diesem Film?
Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Devil Advocate, im Auftrag des Teufels, genau. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch, für mich ist das, es ist die prägnante Szene, es ist die Szene, die im kollektiven Gedächtnis bleibt, ist nämlich genau diese Aussage von, wer auch immer sie sagt, mit dem anschließenden Intro von Painted Black mit dem Gitarrenzupfen und dann auch dem Schlagzeug, wenn es einsetzt. Das ist einfach für mich eine ganz prägnante Szene. Und ich finde ja auch, Dennis, ich finde, dass auch beim Reden jetzt hier über diese Filme mit diesen Liedern sind mir auch generell noch so viele Lieder eingefallen. Ich finde halt auch, das schreit auf jeden Fall nach einer Fortsetzung, dieses Thema. Und ob ihr das dann im Radio hört oder auch da, wo es Podcasts gibt, wo ihr Filmfellers findet, das werdet ihr dann sehen. Aber um vielleicht einfach nochmal so ein bisschen Name-Dropping hier noch zu betreiben, woran ich gerade noch so alles denken musste. Ganz plötzlich fiel mir ein, Stuck in the Middle with You in Reservoir Dogs. Das ist für mich auch, und dieses Lied ist für mich diese Szene. Oder auch generell sowas wie Don't You Forget About Me aus Breakfast Club ist für mich einfach auch so eng verbunden mit diesem Film. Born to be Wild in Easy Rider. Es gibt ja wohl auch kaum ein Lied, was so sehr verbunden ist mit einer Sicht. Oder mit einem Film. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Und deswegen, falls wir nochmal die Möglichkeit bekommen, würden wir das wahrscheinlich auch gerne nochmal einen zweiten Teil aufnehmen, wer weiß. Aber ich sag auf jeden Fall, dann auf jeden Fall bedanken wir uns. Folgt uns vielleicht auch bei Instagram. Wir haben einen Instagram-Account. Und schaltet uns ein. Oder vielleicht hört ihr uns ja bald wieder hier auf. Und ich übergebe an meinen Kollegen Dennis, dem ich das letzte Wort überlasse.
Ich sage mal wieder danke fürs Zuhören, bleibt uns treu, schaltet bei dem Podcast rein, schaltet auf jeden Fall bei ein. Dankeschön an euch da draußen, Dankeschön an wir haben Lust, wir werden uns wieder hören beim Teil 2. Au revoir.
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.